Ja, herzlich willkommen hier auf der Detektor FM Bühne auf der Leipziger Buchmesse. Wir sind hier, um über ein schönes, manchmal nicht so schönes Thema zu sprechen, Endometriose. Manche Betroffene haben so starke Schmerzen, dass sie davon in Ohnmacht fallen. Andere merken erst was, wenn sie versuchen, schwanger zu werden. Das ist eine Krankheit, die sehr individuell ist, die bei jedem und jeder Betroffenen anders aussieht. Und möglicherweise dauert es auch deshalb so wahnsinnig lange, bis Endometriose diagnostiziert wird. Nämlich im Schnitt, ich musste erst mal schlucken, als ich das gelesen habe, 8 Jahre. Viel zu lang findet auch Sheila Delis. Sie ist Gynäkologin, hat eine eigene Praxis in Wiesbaden und schreibt sehr erfolgreiche Aufklärungsbücher über weibliche Gesundheit. Ihr neuestes seht ihr hier vor euch. Es heißt Endometriose, alles, was du wirklich wissen musst. Alles werden wir nicht klären können, aber ein bisschen was vielleicht. Herzlich willkommen hier bei Detektor FM auf der Leipziger Buchmesse, Sheila Delis.
Hi. Danke. Es freut mich aber. Danke.
Für alle, die diese Krankheit nicht kennen, versuche ich das mal in einen Satz zu packen und du sagst, ob das so halbwegs hinkommt. In der Gebärmutter gibt es eine Gebärmutterschleimhaut, Endometrium genannt, die abblutet während der Periode, die manchmal aus nicht ganz geklärten Gründen außerhalb der Gebärmutter auftaucht, irgendwo im Bauchraum, und manchmal aus nicht ganz geklärten Gründen dort unglaublich nervige Probleme macht, und das ist dann Endometriose. Ist das so ungefähr medizinisch korrekt ausgedrückt?
Ja, das stimmt. Also die, man weiß schon so ein paar, oder man hat so ein paar Theorien, warum das entsteht. Es ist im Prinzip die Gebärmutter-Innenauskleidung, sage ich mal, so wie die Tapete von der Gebärmutter, die den Job hat, auf die Kommandos der Hormone zu hören. Ja? Wenn es heißt, bau dich auf, bauen die sich auf. Wenn es heißt, bluten oder abbluten, es ist Periode, blutet alles ab. So weit, so gut. Aber Gebärmutterschleimhaut, ähnliche Insel, also die sind so ähnlich. Die wandern über die Eileiter scheinbar in den Bauchraum und dort kleben die sich überall fest, wie als würdest du im Prinzip Konfetti nehmen und Tapetenkleister draufnehmen und einmal und überall hast du dann die Herde. Und das ist ein Problem. Und ein zweites Problem ist, die können auch in die Gebärmutter sozusagen underground reinwachsen, in die Gebärmutterwand. Und das Problem entsteht, weil diese Gebärmutter-Schleimhautinsel dumm sind und nicht wissen, dass sie nicht in der Gebärmutter sind. Das heißt, wenn es heißt Periode, bluten sie. Das Blut kann nirgendwo hin und es macht ganz, ganz viele Probleme. Und es ist eine sehr vielfältige Erkrankung. Ich würde mal sagen, also zu sagen, okay, es ist ein bunter Strauß des Symptoms, wahrscheinlich ein bisschen zu positiv, aber es ist wirklich wie so ein Haribo-Colorado-Symptomkomplex, was man haben kann.
Und aus einem wahnsinnig ekelhaften Gummibärchen.
Ja, genau, richtig. Das ist richtig, ja.
Du bist ja Gynäkologin, hast eine eigene Praxis. Ich nehme an, es kommen immer mal wieder Patientinnen mit entweder diagnostizierter Endometriose oder halt einem dieser nervigen Haribo-Gummibärchen, über die wir vielleicht gleich noch mehr sprechen können, zu dir. Wie ist denn deine Erfahrung als Ärztin mit dieser Krankheit oder beziehungsweise wann kam der Moment, wo du gedacht hast, also eigentlich glaube ich, ich müsste mal so ein Buch schreiben, so eine Guideline?
Meine Erfahrung damit ist, dass sehr viele Frauen und Mädels nicht richtig wissen, wie sie das kommunizieren sollen mit den Regelschmerzen. Es ist so ein bisschen gelerntes Verhalten. Man hat uns so ein bisschen beigebracht, ja, komm, das gehört dazu, Schmerzen gehören dazu, ist halt so.
Dazu muss man vielleicht dazu sagen, für die, die diese Krankheit nicht kennen, das quasi wichtigste Leitsymptom sind heftige Schmerzen bei
Eins der Leitsymptome ist schlimmste Regelschmerzen. Und mit Regelschmerzen meine ich nicht so ein bisschen so, ja, es tut weh, ich mache mal eine Wärmflasche drauf, nehme eine Tablette, dann ist alles gut, sondern es ist ein Leidensdruck da, dass die Frauen im Prinzip ein Schmerzen haben, dass sie sich übergeben müssen und zum Teil in Ohnmacht fallen müssen und das einmal im Monat. Also es ist schon grauenhaft. Das ist nicht das einzige Symptom, aber das ist etwas, was relativ, sagen wir mal, bezeichnend ist. Und ich habe festgestellt, dass Frauen und Mädels, die das haben, dann häufig ihre Symptome runterspielen und sagen, ja, geht schon oder und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, dass man das manchmal so rauskitzeln muss.
Mhm. Ja. Es hat mich ein bisschen erinnert, ich kenne das von TikTok, dass so vor allen Dingen Männer in so Period Pain Simulator gesteckt werden und dann so einen sanften Endometriosenschmerz zugefügt bekommen. Also der Bauchraum krampft sich zusammen und dann sind da diese Männer unter Tränen, während die Freundinnen neben ihnen stehen und sagen, ja, also
exactly.
Das ist gar nichts, ganz ehrlich.
Genau.
Hast du das Gefühl, das ist also sozusagen auch ein kulturelles Problem, dass Regelschmerzen einfach nicht so richtig ernst genommen werden?
Ja, absolut. Da natürlich. Also ist erstmal alles so Frauenkrankheit und so Frauenkram. So, na, da will man eigentlich so nicht drüber reden. Das ist ein Problem. Und dann ist es tatsächlich ein Problem in der Ärzteschaft, ne? Dass da viele das auch nicht ernst nehmen. Ich hatte echt so ein Schlüsselerlebnis. Da war ich mal bei meinem Orthopäden, weil ich so ein bisschen Probleme hatte. Und da hat er auch gesagt, ah, Sie schreiben auch Bücher, habe ich gesagt, ich habe auch ein Buch geschrieben über Endometriose. Und da hat er gesagt, da sagt er so, ja, ich war auf einem Schmerzsymposium und da haben wir uns auch alle gesagt, da ist jemand, der schreibt über, der hält einen Vortrag über Regelschmerzen. So. Und ich habe den so angeguckt und habe gesagt, es ist nicht lustig, es ist nicht witzig. Und das fand ich echt hart, ne? Dass man da wirklich so als Fachfremder da wirklich so drüber, ja, drüber lacht, ne? Also wirklich heftig. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ich glaube aber dennoch, dass das Problem ein bisschen zu Hause anfängt, weil ganz, ganz oft haben wir da so ein bisschen erbliche Komponente. Ja, das heißt, häufig hatte die Oma schon schlimme Regelschmerzen und die Mutter hatte schlimme Regelschmerzen. Dann heißt es, das ist bei uns Frauen so.
Muss man
durch.
Das ist
bei den Frauen in dieser Familie ist das so. Genau, richtig, ganz genau. Und das ist halt, da fängt das Problem eigentlich an.
Du hast die Ärztinnen und Ärzte angesprochen. Es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das heißt, was du bei Ärztinnen sagen und fragen musst. Und als ich diese Überschrift gelesen habe, dachte ich so, haben die wirklich so wenig Ahnung von Endometriose, auch GynäkologInnen?
Ja, aber man muss dazu sagen, es gibt jetzt in der Gynäkologen-Facharztausbildung, also wir werden ja 5 Jahre lang ausgebildet, gibt es jetzt keiner, der dich beiseite nimmt und dich hinsetzt und sagt, pass mal auf, ich muss dir jetzt alles erzählen über Endometriose. Und es läuft so ein bisschen nebenbei. Ja, und das ist tatsächlich ein Problem. Und dass Endometriose so super vielfältig ist, also wieder nochmal Haribo, Colorado-Symptome, glaube ich, werden ganz, ganz viele Dinge einfach übersehen. Hinzu kommt, und da muss ich auch meine Kollegen auch ein bisschen in Schutz nehmen, wir haben tatsächlich nicht viel Zeit. Ja, wenn du eine Kasse in Arztpraxis, das hast du nicht viel Zeit. Du hast vielleicht 5 Minuten. Und deswegen ist wirklich mein Appell an Frauen und Mädels, die befürchten, das zu haben, echt hingehen und sagen, ich glaube, ich habe Endometriose, ich will in ein Endometriosezentrum geschickt werden und dass man wirklich darauf besteht, ernst genommen zu werden. Ganz, ganz wichtig. Weil im Prinzip, Ärzte sind ja auch nur Menschen und manchmal sind wir halt ein bisschen faul. Und wenn wir merken, oh, da hat aber jemand wirklich ein Problem, dann horchen wir erst auf. Ja?
Also wenn hier Frauenärztinnen und Frauenärzte zuhören, die sich auch noch vielleicht nicht so wahnsinnig gut mit Endometriose auskennen, auch mal vielleicht eine Leseempfehlung. Es ist ja ganz schmal geschrieben. Für die dann noch ein eigenes Kapitel, was du Patienten sagen musst mit Regelschmerzen und Reizdarm und unerfüllten Kinderwunsch und so weiter, wo wir wieder bei dieser Haribo-Tüte wären. Vielleicht wollen wir da ganz kurz reinschauen. Es gibt ja eine ganze Menge andere Symptome, du hast es schon angesprochen, außer die Regelschmerzen, die auftauchen können. Auch die Regelschmerzen tauchen ja nicht immer auf.
Da fängt das Problem an. Viele sagen, okay, ich habe ab und zu mal so richtig Horrorschmerzen und ansonsten geht's. Na, das kann doch bestimmt keine Endometriose sein. Also das ist ein Problem. Man muss nicht zuverlässig jedes Mal Horrorerlebnisse haben bei der Periode. Und manche Frauen haben nicht so schlimme Schmerzen, aber haben dafür als Leitsymptom die Erschöpfung. 30% haben als Leitsymptom die einfach eine unfassbare Erschöpfung. Die sind dauernd fertig, ja? Wie vom LKW überfahren. Und das sind solche Dinge. Und wiederum andere haben, egal welcher Tag im Monat, einfach diffuse Bauchschmerzen, diffuse, so ein bisschen Blähung, ein bisschen Krämpfe hier, ein bisschen Verstopfung, ein bisschen Probleme beim Stuhlgang insgesamt so. Und das bringst du ja auch nicht. Da gehst du ja zum Hausarzt.
Da denkst du ja auch zum Hausarzt, sagt der Hausarzt, ja, Reizdarm. Weil wir haben eine Stuhluntersuchung gemacht,
ist nichts, genau. Und dann fängst du an, okay, vielleicht ist es Laktose. Dann lässt du das weg, dann machst du dies weg. Und deswegen ist es auch so eine lange, lange Geschichte, ja.
Stimmt. Es geht ja immer mal wieder so ein bisschen das Gerücht um, ich sage das mal ganz freundlich, dass die medizinische Forschung sich lange nicht so wahnsinnig intensiv für Endometriose interessiert hätte.
Richtig.
Und man deshalb möglicherweise auch noch nicht so wahnsinnig viel weiß über diese Krankheit. Und das, obwohl, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, jede 10. Frau bzw. Person mit Uterus davon betroffen ist.
Mindestens, ja. Mindestens. Also die Australier vermuten eher bis 20% geht das. Ist heftig.
Ja. Wahnsinn, was ist da los? Also das riecht ja eigentlich nach einem Forschungsfeld, auf dem es sich lohnt.
Das ist richtig. Man muss ganz, ganz pragmatisch sagen, es wird dort geforscht, wo man Geld verdienen kann und nicht, wo es den Menschen besser geht. Und wenn man nicht.
Aber Frauen haben doch Geld, also manche.
Das ist so, ja, nee, aber wenn es darum, wenn man nicht ein teures Medikament entwickeln kann, ist so ein bisschen. So bleibt das so ein bisschen hängen. Wir wissen mittlerweile, dass das Endometriose etwas mit dem Immunsystem zu tun hat, dass es oft eine Immunsystemschwäche ist, was auch, glaube ich, auch ganz vielen Leuten nicht bewusst ist. Weil es ist ja so, also wenn wir die Periode haben, bei 90% von allen Frauen, die hier sitzen und die Periode haben, oder Menschen mit Gebärmutter, die hier die Periode haben, ist es tatsächlich so, dass wenn wir bluten, das Blut nicht nur durch die Vagina rausgeht und in der Unterhose landet, oder auf dem Bett lagen oder wherever, ja, sondern auch über die Eileiter und auch in den Bauchraum auch geht. Also das ist nicht nur bei Frauen mit Endometriose so, sondern 90% aller Frauen haben das. Wir haben das, wir merken das nicht. Das Problem ist, normalerweise kommt unser Immunsystem und sagt, hey, was liegt denn da rum, räumt es doch mal weg. Ist es Müll, kann das weg, so. Und dann kommt sozusagen die körpereigene Müllabfuhr und holt diese Zellen und räumt das ab und damit ist dann der Drops gelutscht sozusagen. Aber bei den Frauen mit Endometriose passiert das nicht. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht, warum das Immunsystem das toleriert. Da liegt, glaube ich, auch so ein Schlüssel begraben, was man erst nochmal herausbekommen muss.
Aber hast du das Gefühl, das läuft jetzt ein bisschen mehr an, diese Forschung? Ich muss eine Anekdote kurz dazu erzählen, weil ich auch mal mich versucht habe, schlau zu machen als Laien über diese Krankheit und dann so verschiedene Studien gelesen habe und dann bei einer Studie gelandet bin aus Italien, aber aus einem normalen Medical Journal, in der ernsthaft untersucht wurde die Attractiveness, also wie attraktiv Frauen mit Endometriose sind, also für alle, die betroffen sind, sie sind attraktiver offensichtlich als Durchschnittsfrauen, war das Ergebnis. Und ich so ein bisschen dachte, what the fuck, wie kann das Wissenschaft sein?
Das ist unbelievable. Bitte?
Die wurde dann irgendwann auch öffentlichkeitswirksam zurückgezogen. Also es gibt sicher auch gute Studien, aber das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, irgendwie läuft da noch nicht alles rund in der Endometriose-Forschung.
Nee, das ist richtig. Das ist sehr fragwürdig. Ja. Also so Studien sind teuer, die kosten ein paar Millionen Euro. Und das muss erstmal irgendjemand ausgeben. Ich weiß, dass die Bundesregierung da Geld für tatsächlich bereitstellen will, für Endometriose-Forschung. We have to wait and see, ne, was daraus wird.
Mm. Es gab ja letztes Jahr große Aufregung um diese Theorie der Fusobakterien, die da irgendwie eine Rolle bei der Entstehung spielen sollen. In deinem Buch kommt vor, es gibt mittlerweile einen Bluttest zur Diagnose von Endometriose, der zwar noch nicht bezahlt wird und relativ teuer ist und möglicherweise auch noch nicht hundertprozentig zuverlässig, aber trotzdem, es ist so ein Schritt, wo man denken könnte, man muss vielleicht nicht mehr extra operieren, um festzustellen, dass diese Krankheit vorliegt. Hast du die Hoffnung, dass da irgendwie bald nochmal so ein richtiger Gamechanger kommt, was die Diagnose und auch die Behandlung angeht?
Ja. Also ich denke, was die Diagnose anbelangt, also ich denke, die sind mit diesem Bluttest, ich glaube, they're onto something. Ich glaube, die haben da schon mal den richtigen Riecher. Ich denke, das muss einfach weiterentwickelt werden, weil das Problem ist, man weiß nicht, schlägt es auch an, wenn man zum Beispiel die Pille nimmt. Wenn man die Pille nimmt, ist es ja oft so, dass diese Endometrioseherde ausgetrocknet werden und erstmal stillgelegt werden und erstmal nicht so aktiv sind. Oder wenn jemand zum Beispiel eine Hormonspirale hat. Aber dafür ist die Erkrankung noch sehr, sehr divers und deswegen, man weiß noch nicht mit diesem Test, ob er dann anschlägt. Oder ob er dann auch anschlägt, wenn man operiert wurde und dann das Gefühl hat, die Endometriose ist jetzt irgendwie wiedergekommen. Weiß man auch nicht. Also das steckt noch in den Kinderschuhen.
Und bei der Behandlung ist das erstmal sozusagen, je nachdem, ob man einen akuten Kinderwunsch hat, was erschwert sein kann, wenn man diese Krankheit hat, Pille, Minipille, oder OP?
Es ist im Prinzip hormonell. Ja, es ist im Prinzip hormonell, dass man auf der hormonellen Schiene versucht, irgendwie einzugreifen, was echt oft leichter gesagt ist als getan, weil viele von diesen Präparaten einfach nicht gut verträglich sind. Ja, mit Stimmungsschwankungen und, also wirklich Probleme. Aber es ist etwas, was man macht, wenn man sagt, okay, die Patientin ist jetzt vielleicht zu jung zum Operieren oder ich will da jetzt noch nicht ein Mädel mit 17 auf den OP-Tisch schleppen, ja, dass man irgendwie vorschlägt, erstmal Pille. Oder aber auch, wenn es jemand ist mit einem Kinderwunsch, dass man sagt, also wir düddeln jetzt hier nicht mit einer Pille rum, sondern wir müssen OP machen und gucken, dass wir zumindest mal ein bisschen was rausholen können von den Herden. Und es ist ja halt, es ist halt so ein Blackbox, ne? Also wenn du jemanden operierst, wo du vermutest, dass die Endometriose haben, weißt du nicht, was du gleich sehen wirst. Ne? Kann viel sein, kann wenig sein, kann kompliziert sein, kann easy sein. Das ist so, das muss man dann einfach gucken.
Mhm. Ich würde zum Schluss mit dir gerne nochmal auf einen anderen, nämlich den sozialen Aspekt dieser Krankheit schauen, weil das gräbt sich ja teilweise auch sehr tief in die sozialen Beziehungen ein. Ne? Also man hat dann vielleicht relativ starke Schmerzen, dann hat man Schwierigkeiten mitzugehen ins Kino oder auf der Arbeit sich zu konzentrieren. Es gibt möglicherweise auch Betroffene, für die das in der Beziehung sehr belastend ist, weil es ja viele Betroffene gibt, die beim Sex, zumindest beim penetrativen Sex, relativ starke Schmerzen hat. Hast du da aus deiner Perspektive eine Empfehlung vielleicht auch für das Umfeld, für den Arbeitgeber, den Partner, die Freundinnen und Freunde, wie man umgehen kann mit Betroffenen?
Erstmal ist es wichtig, gut, dass du das angesprochen hast, weil das wirklich ein zentrales Thema ist. Ja? Also, weil die Endometriose betrifft ja Frauen in allen Weiblichkeitsdingen, ja? Sei es irgendwie beim Sex oder beim Kinderkriegen oder generell, ja, am Leben teilnehmen, weil es schon so eine chronische Erkrankung ist. Das Beste ist wirklich offensiv damit umzugehen. Ich sage immer darüber reden, mit dem Arbeitgeber darüber reden, dass die Arbeitskollegen Bescheid wissen, mit dem Partner darüber reden, selbstverständlich, oder mit der Partnerin, mit der Familie darüber reden und einfach allen klar machen, das ist eine chronische Erkrankung. Das ist jetzt nicht nach einer OP jetzt einfach mal weg und alles ist gut. Und dass man einfach manchmal einfach zu kaputt ist, um Dinge zu machen. Ne? Einfach zu kaputt ist, um ins Kino zu gehen oder auf ein Festival zu gehen und sowas. Und das ist schwierig, weil viele von diesen Frauen sind ja junge Menschen. Und ein junger Mensch, der chronisch krank ist, dass man auch nicht von außen ansehen kann, ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Das ist schwierig. Aber ich appelliere eigentlich dazu, dass wir alle was tun können, dass die Endometriose besser bekannt ist, dass man irgendwie bei Insta Accounts unterstützt, die sich mit Endometriose widmen, dass man Posts weiterleitet, dass man, ich sage immer, wenn man auf einen Brunch geht mit 10 Freundinnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine andere Frau dabei ist, die Endometriose hat, relativ hoch. Ja, also insofern einfach darüber reden. Und die denkt vielleicht auch, ja, oder? Die denkt vielleicht auch, es sind schlimme Regelschmerzen oder was weiß ich oder keine Ahnung. Ja, also insofern, das ist so das, was ich mir wünsche.
Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, es ist chronisch, aber man kann ja was tun. Man kann ja oft die Symptome ganz gut in den Griff kriegen. Wenn jetzt hier vielleicht im Publikum jemand sitzt oder auch im Podcast jemand zuhört, der sich denkt, also irgendwie so Reizdarm und so mit Periodenschmerzen und so Blähbauch, das habe ich auch öfter. Was würdest du empfehlen, was so der erste Schritt ist? Was kann man tun?
Wenn man vermutet, selbst Endometriose zu haben, also, sich erstmal, es gibt sehr, sehr gute Frauen im Internet. Das eine ist die Endometriose-Vereinigung in Deutschland. Die liebe ich, die sind super. Die haben ganz, ganz viele Informationen. Und mit diesen Informationen gewappnet zum Frauenarzt zu gehen und wie gesagt, darauf bestehen. Man muss wirklich darauf bestehen. Bitte schauen Sie nach. Ich glaube, ich habe Endometriose und Sie überweisen mich bitte in ein Endometriose-Zentrum. Weil man muss wirklich dahin gehen, wo die Leute sich auskennen. Ja, ich sage immer, wenn ein Auto kaputt ist, bringst du den auch nicht zum Lackierer, sondern du bringst den in die Werkstatt. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel jetzt, aber ich meine, du musst halt gehen zu jemandem, der echt spezialisiert ist darauf. Ja,
man könnte ja auf die Idee kommen, dass gynäkologische Praxen die Autowerkstätten für Uteri sind.
Ja, das ist schlecht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir behandeln ja die ganze Frau. Das ist Hauptbeschäftigungsfeld von uns ist ja eigentlich Kopf, Herz und Seele der Frau. Das ist das. Der Rest geht ein bisschen ineinander über, aber das ist ja das, worauf wir eigentlich achten müssen.
Dann letzte Frage. Es ist schon, glaube ich, viertes Buch zur Frauengesundheit, sage ich jetzt einfach mal. Hast du schon ein neues Projekt in Planung?
Ja, ich habe noch so ein paar andere Projekte in Planung. Das ist richtig. Ich möchte mich gerne dem Thema PCO widmen. Das ist eine Eierstockserkrankung, was auch viele haben. Und ich will noch mal ein ganz großes Buch vielleicht schreiben über Sex. Mal gucken.
Da kann man ruhig auch mal applaudieren. Ja. Sheila Delis, Endometriose, alles, was du wirklich wissen musst, heißt dieses Buch. Es ist wirklich so geschrieben, dass man sehr viel lernt und sehr viel mehr verstehen kann, als wenn man versucht, merkwürdige Studien im Internet zu durchforsten. Erschienen ist das Ganze bei Rowohlt Taschenbuch und ist schmale 144 Seiten lang, in denen aber viel drinsteht. Das Ganze kostet 12 Euro. Sheila, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Thank you.